Heute hat er gezeigt, er wollte, ist nicht alles gelungen, aber er hat das Tor gemacht, er hat gearbeitet nach hinten und das ist der Spieler, den wir brauchen. Und wir haben eine lange Saison und hinten raus werden die Titel vergeben und hoffentlich Leroy in Topform.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Zu Beginn möchte ich mich noch einmal kurz bei Madeleine bedanken, die mich in der vergangenen Woche hier super vertreten hat. Danke dir, Madeleine. Für alle, die die letzte Folge gehört haben sollten, keine Sorge, ich stelle hier niemals lauwarmes Bier hin. Soweit wurde ich dann doch erzogen, dass Bier vorher immer kalt gestellt werden muss. Das nur als kurzer Hinweis zur letzten Woche. Jetzt wollen wir uns aber natürlich um die heutige Folge kümmern. Und die steht so ein bisschen unter einem Motto eines der wahrscheinlich bekanntesten Star-Wars-Filme, und zwar so: Das Imperium schlägt zurück. Nach der herben Pleite in Barcelona melden sich die Bayern eindrucksvoll mit klaren und überzeugenden Siegen in Bochum und jetzt gestern im Pokal in Mainz zurück. Wir wollen natürlich drüber sprechen, über die Musiala-Gala, aber auch über aktuelle Stände bei einigen Vertragsfragen. Und hinten raus schauen wir nochmal einmal auf einen Youngster und wollen da so ein bisschen schauen, was da die Zukunft macht. Also ihr merkt schon wieder, einiges zu besprechen. Deshalb freue ich mich, so wie jede Woche, wie gewohnt, unseren Sport-End-Chefreporter Stefan Kumberger an meiner Seite zu begrüßen. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen und Das Imperium schlägt zurück ist sogar der beste Star-Wars-Film.
Also siehst du, das wäre jetzt direkt meine Anschlussfrage gewesen, ob du vertraut bist in der Star-Wars-Riege sozusagen, wie intensiv du drin bist, das wusste ich nicht. Sagst du denn, das passt zu den letzten beiden Auftritten, der Vergleich?
Ja, also wenn ich jetzt überlege, am Ende von Episode 4, Eine neue Hoffnung, da dachte man ja, das Imperium sei vorerst mal geschlagen und dann läuft für die Rebellenallianz in Teil 5, das Imperium schlägt zurück, alles schief und die Bösen
sehr gut drin, merke ich.
Jetzt kann man sich drüber streiten, ob die Bayern die Bösen sind, ob die wirklich das dunkle Imperium sind.
Das ist natürlich.
Aber sie sind jetzt wieder da, wo sie hinwollen, haben jetzt zweimal beeindruckend und dominant gewonnen, zu Null gespielt jeweils. Ja. Auch über Manuel Neuer wird nicht mehr kritisch gesprochen. Klar, allzu viel hat er jetzt auch nicht zu tun gehabt. Aber ich habe das gestern in der Flashzone dann auch angesprochen. Jetzt muss man halt die Balance finden. Jetzt muss man auch in der Champions League dann die Früchte ernten, weil es ist nun mal so beim FC Bayern, du kannst 13 Mal gut spielen, hängen bleiben, wird in der Öffentlichkeit immer das 14. schlechte Spiel.
Das ist richtig. Oder das, wie gesagt, der eine Auftritt in Barcelona, das trotzdem jetzt natürlich die letzten beiden Spiele sehr überzeugend waren. Du warst gestern in Mainz vor Ort, das steht auch komplett außer Frage. Und du hast wieder einige O-Töne für uns gesammelt, die wollen wir uns natürlich jetzt allesamt anhören. Und nochmal über den gestrigen Erfolg, über die Musiala-Show natürlich und auch über das starke Startelf-Comeback von Leroy Sané sprechen. Wie gesagt, das alles jetzt in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kubi, dann lass uns doch direkt mal einmal kurz mit Musiala anfangen. 174. Pflichtspiel, sein allererster, ja, Hattrick war es nicht, aber sein allererster Dreierpack. Dazu, glaube ich, sein 50. Pflichtspieltor jetzt auch erzielt für die Bayern. Unglaubliche Leistung gestern wieder von ihm. Auch wenn jetzt ein, zwei Tore vielleicht wir beide auch noch irgendwie über Linie gestolpert hätten, zumindest das letzte, wenn wir da gestanden hätten, hätten wir ihn vielleicht auch noch rübergekriegt, aber allgemein die Bewegung, die er macht in Bochum ja schon, auch mit dieser super Vorarbeit noch für Harry Kane, dieses tolle Kopfballtor, er ist weiterhin der Dreh- und Angelpunkt der Bayern.
Es ist ein komplett anderes Spiel, wenn Jamal Musiala spielt. Hat man gegen Bochum gemerkt, das hat man jetzt gegen Mainz gemerkt und jetzt wird er auch noch so zum Abstauber und zum Knipser. Also das wurde ja nach dem Spiel auch thematisiert. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr der Zauberfuß, sondern jetzt steht er auch einfach mal richtig und drückt den Ball über die Linie und so sammelst du dann Tore. Ich war überrascht, dass er schon so viele Spiele hat.
Ich wollte gerade sagen, 174, ne?
Ja, also gut, der Mann ist ja noch jung.
Ja, ist er trotzdem seit 4-5 Jahren gefühlt schon dabei, ne? Seit 4 Jahren, ja, oder 5 Jahre zu viel, aber...
Man müsste mal schauen, wie viele Einsätze Thomas Müller hatte, als er so alt war, wie Jamal Musiala jetzt ist.
Schreibe ich mir mal auf, suche ich mir für die nächste Woche raus. Chrisse.
Das könnte in die gleiche Richtung gehen. Ist schon beeindruckend.
Ja, also wirklich, wie gesagt, er gestern wieder der entscheidende Mann gewesen mit dem Dreierpack. Allerdings nicht der alleinige entscheidende Mann, sondern wie gesagt, Leroy Sané mit seinem Startelf-Comeback, der erste Startelf-Einsatz in dieser Saison, hat in Bochum ja, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir vor 2 Wochen darüber gesprochen haben, dass er kurz davor stand, ein Jahr lang kein Tor zu erzielen in der Bundesliga und hat sich das, ich weiß nicht, ob er die Folge gehört hat, aber er hat sich zumindest zu Herzen genommen und hat auf den Tag genau ein Jahr später sozusagen in Bochum dann sein wieder erstes Bundesliga-Tor erzielt. In der Champions League hat er ja schon getroffen dieses Jahr. Jetzt einen draufgelegt noch im Pokal. Wie hast du seine Leistung gestern gesehen?
Ja, also das, ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit haben sie natürlich den Schongang alle eingelegt und wenn ich gestern Noten geschrieben hätte, dann allein die zweite Halbzeit betrachtet, da hätte wahrscheinlich Leroy Sané eine 4 bekommen, weil da war ein bisschen der Dampf und die Luft raus und es hat nicht alles funktioniert. Das hat auch Max Eberl danach gesagt, da hat nicht alles funktioniert, aber er hat getroffen. Und ja. Das ist ja für Offensivleute immer ganz, ganz wichtig. Und die erste Halbzeit war gut. Von dem her kann man darauf aufbauen. Aber er hat natürlich schon noch, ja, er hat einfach das Problem, dass Michael Olise sich da gerade in der Phase, als Leroy Sané eben nicht verfügbar war, so festgespielt hat und so gezaubert hat, dass man da schon mit Max Eberl mitgehen kann, wenn er in Bochum gesagt hat, ja, der Michael Olise, der ist zurzeit vorne dran.
Du hast ja gestern, wie gesagt, da hast du es jetzt schon angedeutet, mit Max Eberl gesprochen. Lass uns doch mal ganz kurz reinhören, was er auf deine Frage, man hört deine Frage zum Anfang auch, zu Leroy Sané und der aktuellen Situation und auch so ein bisschen vertragsmäßig in die Zukunft blickt. Was Max Eberl zu ihm sagt?
Leroy Sané hat getroffen, heute auch wieder. Sie haben gesagt, es gibt einen guten Austausch. Sein Vertrag läuft ja aus. Sie haben ihm in Bochum, wenn man es so auslegen möchte, schon ein bisschen auch Druck gemacht und haben öffentlich gesagt, der Olise ist zurzeit ein Stückchen weit vorn. Wie sieht da der Zeitplan aus mit Leroy Sané? Weil man hatte den Eindruck, sie konzentrieren sich zurzeit eher so auf Musiala und Kimmich, wenn es um Vertragsverlängerungen geht.
Ja, das ist das, was ihr denkt.
Deswegen frage ich.
Aber wir sind ja nicht hier, um quasi ständige Wasserstandsmeldungen zu geben, sondern wir machen unseren Job im Hintergrund. Und Leroy Sané habe ich keinen Druck gemacht, sondern ich wurde gefragt, wie seine Situation ist. Und da habe ich lediglich gesagt, dass Michael Olise momentan sehr, sehr gut macht und Leroy eben aus einer Verletzung kommt und wieder Gas geben muss. Heute hat er gezeigt, er wollte, ist nicht alles gelungen, aber er hat das Tor gemacht, er hat gearbeitet nach hinten. Und das ist der Spieler, den wir brauchen. Und wir haben eine lange Saison und hinten raus werden die Titel vergeben und hoffentlich Leroy in Topform.
Ja, da steckt alles drin, was Max Eberl sagen wollte. Er hätte natürlich schon ein bisschen ausführlicher erklären können, was denn da jetzt bei den Vertragsverhandlungen so läuft. Es ist tatsächlich so, die Bayern führen Gespräche, aber, und das steckt ja auch in meiner Frage drin, man hat so öffentlich den Eindruck, dass die Priorität derzeit bei Joshua Kimmich und vor allem bei Jamal Musiala liegt. Das wurde ja auch oft öffentlich gesagt. Die beiden sollen das neue Gesicht des FC Bayern werden oder die neuen Gesichter. Und das hat man über Leroy Sané eben noch nicht gehört, weil die Bayern natürlich auch ein bisschen abwarten. Wie entwickelt sich das Ganze mit Leroy Sané? Die Verletzungen in der vergangenen Saison waren nicht ohne. Auch wenn Thomas Tuchel damals immer gesagt hat, naja, das sind Wehwehchen, es waren keine Wehwehchen. Und das hat Leroy Sané auch während der EM schon so gesagt. Also da ist einiges im wahrsten Sinne des Wortes kaputt gegangen körperlich. Und das muss halt wieder auf Stand gebracht werden. Und deswegen ist es eigentlich völlig normal, dass Leroy Sané jetzt vielleicht ein bisschen hinten dran hängt an Michael Olise. Aber er muss eben geduldig bleiben und Schritt für Schritt gehen und dann klappt es vermutlich auch mit einem Vertrag, je nachdem, wie man sich da einig wird. Weil die Bayern haben schon eine Zielsetzung, die sie bei allen Vertragsverhandlungen haben, außer vielleicht bei Jamal Musiala, dass die Grundgehälter ein bisschen sinken sollten.
Ich finde drei Sachen tatsächlich bei diesem O-Ton ganz spannend. Die erste, dass Eberl sagt sozusagen, wir machen unsere Aufgaben oder unsere Hausaufgaben im Hintergrund. Ne? Also ganz klar dieses, okay, das jetzt draußen werden über Verträge sowieso immer spekuliert, aber was es ja auch mal die letzten 1, 2, 3 Jahre gab, dass auch mal sehr öffentlich Stellung bezogen wurde, das möchte ich jetzt hier in diesem Fall nicht machen. Das führt mich auch schon zu dem zweiten Punkt, ne, den du eben angesprochen hast, denn im Fall von Kimmich und Musiala hat er es öffentlich gemacht, dass ganz klar der Wunsch da ist, den Vertrag zu verlängern, wo ich mir immer denke, okay, gut, die beiden sollen die Gesichter werden, das haben wir beide jetzt ja auch schon in ein paar Folgen immer mal wieder besprochen, ist ja auch alles legitim. Leroy Sané ist natürlich trotzdem auch ein Spieler, der das auch mitbekommen wird. Ja, das, wie gesagt, ist ein verdienter Spieler trotzdem. Es hat ein gewisses Gehaltsniveau, da gehört genauso der Vertrag nächstes Jahr auf. Und er wird ja auch spüren, okay, über andere Spieler wird öffentlich gesprochen. Hey, wir wollen, dass ihr die Gesichter werdet, wir wollen, dass ihr bleibt. Bei mir äußert man sich vielleicht intern anders, das können wir beide jetzt nicht bewerten, aber extern zumindest erstmal gar nicht. Und der dritte Punkt, schon die Aufforderung von ihm zum Schluss auch, dass Olise gerade davor ist, dass sieht ja jeder, das ist ja jetzt nicht Max Eberls Gedanke, aber dass er zum Schluss sagt, hey, hinten raus werden die Titel vergeben und dann werden wir auch den Sané mit Vollgas brauchen. Also da ist er dann auch wirklich wichtig, also diese Verantwortung, hey, Leroy, es zählt, dass du diesmal in der entscheidenden Phase vielleicht auch der entscheidende Mann bist.
Ja, die Verhandlungsposition bei Leroy Sané ist eben für die Bayern eine ganz andere als bei Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Ja. Bei Jamal Musiala weiß man, was man hat. Das ist der Mann der Zukunft. Der hat auch das Alter, wo man sagt, der kann die nächsten 10 Jahre beim FC Bayern prägen, wenn er selbst das denn will. Bei Joshua Kimmich hat man jetzt nach langen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, wieder zueinander gefunden, hat sich intern committed, das soll unser Mann sein fürs Mittelfeld, das soll der Mann mit der breiten Brust werden, der potenzielle Kapitän in der Zukunft. Und bei Leroy Sané liegen die Dinge anders. Der hat Zeiten gehabt, da war immer ein großes Versprechen für die Zukunft. Und also die Zukunft von gestern ist ja die Gegenwart von heute. Und dieses Versprechen ist noch nicht, auch aufgrund der Verletzungen, nicht immer komplett eingelöst worden. Und so ehrlich muss man auch sein, Leroy Sané war damals ein Transfer von Hasan Salihamidzic. Der würde vielleicht, reine Spekulation, ein bisschen positiver einer Vertragsverlängerung gegenüberstehen.
Ja, wenn ich verstehe, was du meinst.
Wenn er noch wäre, weil es ist halt sein Baby in Anführungszeichen, der Transfer war sein Ding. Ja. Und Max Eberl und auch Christoph Freund kommen da relativ, ja, ohne Vorbelastung an den Job und bewerten nur das Hier und Jetzt und den Ist-Zustand.
Würde es denn Sinn machen, deiner Meinung nach? Also wir haben jetzt über die Verletzungshistorie gesprochen, wir haben auch über den Ist-Zustand gesprochen, dass er wieder zurück ist, wie gesagt, jetzt 2 Tore gemacht hat. Die allgemeine Qualität müssen wir hier beide nicht mehr in Frage stellen, denn die ist vorhanden. Aber es gibt ja trotzdem, du hast das mit dem Gehalt thematisiert, sein Vertrag wäre auf jeden Fall einer, wo gewisse Gehaltskürzungen da wären. Du hast über Michael Ulisic schon gesprochen, der eher in die Zukunft gedacht ist, sozusagen der zukunftsprägende Spieler auf der Position sein kann, wenn er so weiter performt. Da frage ich mich, okay, Leroy Sané ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber macht es in diesem Gesamtkonstrukt, Verletzungshistorie, Gehaltskürzung, Ulisic als Zukunft, überhaupt Sinn, mit ihm zu verlängern?
Ja, das werden die nächsten Wochen zeigen. Also wenn es Leroy Sané schafft, dass er wieder so wichtig wird für die Mannschaft wie in den Champions-League-Spielen der vergangenen Rückrunde, dann sehe ich das schon als gegeben an oder als geboten an, dass du den Vertrag verlängerst. Wenn er sich aber aus diesem tiefen Tal, das er eben aufgrund der Verletzungen hatte, ich muss es immer wieder betonen, der Mann ist nicht faul und das ist kein Luftikus, sondern der hat sich halt in der vergangenen Rückrunde einfach aufgeopfert und hat da viel, viel Körner gelassen. Und aus diesem Sumpf muss er sich jetzt erst wieder rausziehen. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er auch einen Vertrag verdient. Und wenn es ihm nicht gelingt, dann stehen die Bayern vor der schwierigen Frage, wollen wir wirklich verlängern? Und das Geld ist einfach ein Thema. Die Bayern, ich wiederhole mich, Uli Hoeneß, wir haben keinen Geldscheißer. Und das betrifft auch die Gehälter. Und Leroy Sané ist einer der Top-Verdiener. Da geht es in Richtung 20 Millionen. Und die Bayern haben da eine Option zu sagen, okay, 20 Millionen bist du uns schon wert, aber nur, wenn die Leistung stimmt. Also kürzen wir mal ein bisschen das Grundgehalt und arbeiten dann so, dass du als Grundgehalt keine 20 Millionen hast, aber du kannst da hinkommen, wenn du viel spielst, viel triffst, wenn wir viele Titel holen und so weiter. Das wäre so der Mittelweg, das salomonische Urteil. Aber da muss halt auch Leroy Sané mitmachen wollen. Also ganz so einfach, glaube ich, werden die Verhandlungen da nicht.
Spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Über weitere Vertragsverlängerungen von anderen Spielern, Kimmich, Musiala haben wir eben schon angedeutet, auch unter anderem Thomas Müller, der sich gestern in der Mixzone dabei die auch noch geäußert hat. Kommen wir später nochmal zu. Lass uns nochmal ganz kurz den Schwenker zum gestrigen Spiel nach Mainz werfen. Da gab es am Anfang so ein bisschen in der Defensive beziehungsweise defensive Probleme, nicht im Spielfeld, sondern eher personell. Und zwar Upamecano konnte nicht mitspielen, hatte Probleme, Dyer musste ausgewechselt werden. Jetzt steht in Anführungszeichen nur noch Kim da, da Ito und Stanisic ja immer noch so ein bisschen in der Reha sind und sag mal erst in der Zukunft zurückkommen werden. Deswegen hat, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, kurz vor Schluss dann irgendwann die Innenverteidigung Konrad Leimer und Leon Goretzka gebildet, was, glaube ich, auch vor der Saison keiner so richtig geahnt hätte. Muss man sich jetzt Sorgen machen, was die Defensive angeht, oder sagst du, oder hast du vielleicht auch schon die Infos, dass es bei Dyer und Upamecano nicht so schlimm ist?
Also bei Upamecano wird es vermutlich reichen für das Spiel gegen Union. Das hat auch Max Eberl schon ein bisschen angedeutet und hat gesagt, ja, den haben wir ja vorsichtshalber rausgelassen und es ist eine Oberschenkelprellung. Ja. Also kein Muskelfaserriss oder ähnliches, sondern eine Prellung ist eine Prellung. Das tut zwar höllisch weh, wenn man es an der falschen Stelle hat, aber hat man früher nicht mal Pferdekuss gesagt?
Ich wollte gerade sagen, ja. Wird rausgeknetet irgendwann.
Genau, also das dürfte ein Musterathlet wie Upamecano schon irgendwie hinkriegen. Bei Eric Dyer, da war die erste Diagnose war auch so, ja, kann sein, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil der wurde ja nicht vom Platz getragen, sondern konnte auf beiden Beinen rausgehen, als er die Kabine verlassen hat. Da musste er auch nicht gestützt werden. Von dem her, das ist alles noch im Rahmen. Aber, und da können die Bayern sich auch jetzt glücklich schätzen, dass es mit Josip Stanisic und Hiroki Ito auch wieder bergauf geht, aber man hat schon gemerkt, jetzt plötzlich wieder diese verletzten Misere, auch wenn es nur kleine Wehwehchen sind, da sind wir wieder beim Wort von Thomas Tuchel, Wehwehchen. Das kann dir schon eine ganze Saison dann irgendwie dann so durcheinander würfeln.
Natürlich.
Weil die Spielweise der Bayern, die offensive Spielweise, das hohe Verteidigen, das frühe Pressing, dafür brauchst du natürlich Leute mit Topspeed. Und Upamecano und Kim sind Leute mit Topspeed. Ich habe mir heute mal die Höchstgeschwindigkeiten in der Bundesliga so angesehen. Da bewegen sich die beiden halt in Sphären wie Serge Gnabry und Leroy Sané.
Und, denk an die Szene in Bochum, ne? Beim Stand von 0-0 noch, wo ich glaube, Brosinski war es, den Ball an Neuer vorbeilegt und auch hinterher sprintet. Und Broschinski, glaube ich, heißt er. Aber und der hinterher sprintet und auch nicht unglaublich langsam ist und Min-Jae Kim mal kurz den Turbo anwirft und diesen Ball noch vor der Linie grätscht. Also da musst du schon ein bisschen Endgeschwindigkeit mitbringen.
Auf alle Fälle. Und also diesen Speed brauchst du eben für dieses riskante Spiel. Und bei allem Respekt vor Eric Dyer und auch vor Leon Goretzka, der ja so als Aushilfsinnenverteidiger schon gespielt hat, den Topspeed haben die beiden nicht. Von dem her ist Vincent Kompany, solange Josip Stanisic und Hiroki Ito noch verletzt sind, schon auf Kim und Upamecano angewiesen.
Gut, es sieht aber dementsprechend, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, gut danach aus, dass auch das wieder das Duo sein wird, was jetzt am Wochenende gegen Union Berlin auf dem Rasen steht, wenn es bei Upamecano bis dahin klappen sollte. Aber hört sich ja danach an, dass man das vielleicht mit ein bisschen Auge gestern ihn da geschont hat, beziehungsweise nicht auflaufen lassen hat. Leon Goretzka hast du eben schon angesprochen, noch ganz kurzer Punkt zu ihm, hat ja schon etwas sozusagen durch die Pavlovic-Verletzung profitiert, hat in Barcelona, glaube ich, eine halbe Stunde Einsatz bekommen, in Bochum länger spielen dürfen, jetzt auch gestern wieder eingewechselt worden. Es ist irgendwie schon verrückt, ne? Also er bekommt weiterhin keine Chance von Anfang an, es sieht jetzt dadurch auch aktuell nicht danach aus, dass er von Anfang an spielen würde. Aber es ist so ein bisschen, wie wir beide es vor der Saison gesagt haben, seine einzige Chance eigentlich ist es, wieder auf Verletzungen zu hoffen, auch wenn das immer blöd ist und er das ja auch niemandem gönnt. Aber dadurch kommt er zumindest auf Spielzeit. So richtig verändern tut sich seine Situation aber trotzdem nicht. Oder siehst du es anders? Also er ist immer noch hinten dran, meiner Meinung nach. Also
sehe ich genauso. Also dieses Comeback, das er ja schon zweimal feiern konnte unter zwei verschiedenen Trainern, unter Julian Nagelsmann und auch unter Thomas Tuchel, wo er beide Male schon hinten dran war und dann wieder wie Phönix aus der Asche aufgestiegen ist. Dieses Comeback, also einen dritten Teil dieser Goretzka-Saga, sehe ich da nicht auf uns zukommen. Dafür, auf der Sechs hat er keine Chance. Kimmich, Palinja, Pavlovic braucht noch ein bisschen, aber da ist der Riegel zu, auch wegen Konrad Leimer. Und in der Innenverteidigung passt er nicht zum Spielstil von Vincent Kompany. Ganz einfach. Also es gibt keinen Job, der wirklich zu Leon Goretzka passt. Der kann eingewechselt werden, wenn man nicht mehr ganz so hoch presst, weil man schon 3-0 oder 4-0 vorne ist. Aber so wirklich, ich sehe derzeit keinen Job für Leon Goretzka, der ihn wirklich befriedigen könnte.
Vincent Kompany hat sich gestern noch geäußert zur Situation der Abwehr. Da wollen wir natürlich auch nochmal an deinem Mikro kurz reinhören. Du hast ihm die Frage sozusagen danach nochmal gestellt. Ja, Mensch, du Vincent, willst du nicht vielleicht selbst zur Not nochmal auflaufen in der Innenverteidigung, wenn es ganz knapp wird? Das hat er gestern darauf geantwortet.
Opa verletzt, Eric Dyer heute raus. Ja. Haben Sie schon Ideen im Kopf, was da passiert in den kommenden Wochen?
Ja, ich vertraue die Mannschaft, die Kader einfach. Conny Leime und Goretzka haben da gespielt heute und ich habe keine Sekunde Angst gehabt oder gezweifelt. Ich vertraue jedem Spieler Ich kann nicht mehr helfen. Ich bin nicht, also ich kann jetzt nicht mehr spielen. Und,
wäre Ihre Position?
Genau, und deswegen habe ich totales Vertrauen in die Mannschaft und die haben das bisher gut gemacht. Keiner hat enttäuscht, die als Notersatz ist gekommen und deswegen.
Ist natürlich, wie gesagt, mit einem Augenzwinkern zu versehen gewesen, die Geschichte zwischen euch beiden. Aber trotzdem fand ich eine ganz amüsante Antwort oder eine ganz authentische Antwort, wie er da so ein bisschen drauf reagiert. Er sagte aber auch, okay, er hat jetzt an sich keine Angst, genauso als auch Leimer Goretzka da hinten waren. Er vertraut jedem in diesem Kader. Bislang hat ihn keiner enttäuscht, hat er gesagt. Ist ja zumindest auch ein Statement, das mal so zu sagen. Also ne, er äußert sich ja nicht so häufig über Spieler und wenn man dann aber mal hört, okay, bislang hat ihn keiner enttäuscht, ist ja schon mal eine Aussage.
Ich unterstelle Vincent Kompany jetzt mal, dass wenn ihn ein Spieler enttäuschen würde, er es auch
nicht
sagen
auch nicht,
würde.
Ja, das ist gut möglich. Das ist natürlich
das
vollkommen
wäre
richtig.
Bei Thomas
du, ich
Tuchel
wollte das jetzt mal in die positive,
anders.
Ich wollte jetzt mal in die positive Richtung schieben, du weißt das doch. Auch mal sagen, Mensch, ne, Goretzka ist ja nicht, also es wurde ja einfach viel spekuliert über die Beziehung von den beiden. Wie gesagt, ich finde schon ein positives Zeichen. Jetzt hast du es natürlich richtig gesagt. In Mainz, in Bochum kommt er von der Bank, wenn das Thema eigentlich schon gelaufen ist. In Barcelona kam er, da war das Thema in eine andere Richtung gefühlt schon gelaufen, aber das kann man vielleicht auch mal als positives Zeichen werten. Hey, da sollte er mit diesem Dreier-Vierer-Wechsel da den nochmal Schwung bringen. Also an sich ist er ja, er ist näher dran, glaube ich, als viele vor der Saison vermutet haben. Es hat aber halt auch mit personellen Problemen zu tun. Also wie wir es eben beide festgehalten haben, an der Startelf-Ambition ändert das relativ wenig.
Denk zurück an das Spiel in Ulm im DFB-Pokal, erste Runde.
Ja.
Da war er nicht im Kader und da stand ja zu befürchten, auch dann später beim Auswärtsspiel in Kiel war er nicht im Kader, da stand ja zu befürchten, dass das eine ganz, ganz traurige Nummer wird und dass der wahrscheinlich nie wieder für den FC Bayern auflaufen wird. Ja. Also der Stefan Kumberger von damals in Ulm, der hat sich gedacht, ja, Leon Goretzka werden wir eigentlich nicht mehr sehen auf dem Feld. Mhm. Der Stefan Kumberger von gestern in Mainz, der kann sich schon vorstellen, dass es wieder ein paar Einsatzminuten gibt, aber eben nichts, was Leon Goretzka zufriedenstellen wird. Die Startelf wird es nicht werden. Also da sehe ich kein Vertun. Der wird weiterhin diesen Teilzeitjob da bekleiden, wird eingewechselt werden, mal 5 Minuten, mal 10 Minuten, mal 30 Minuten, mal eine Halbzeit. Ja. Mehr wird da aber nicht rausspringen. Sehe ich ganz, ganz undeutlich.
Dann lass uns den Blick von ein, zwei Personalien nochmal aufs große Ganze werfen. Du hast es vorhin in deiner ersten Antwort schon ein bisschen angedeutet. Wie gesagt, gestern wieder ein sehr, sehr runder Auftritt der Bayern. Nichts anbrennen lassen. Wir wollen gleich noch über ein, zwei kleine Scharmützel reden. Besonders über ein, zwei Kommentare, die Mainzer Spieler auch danach gesagt haben. Aber lass uns nochmal kurz bei dieser Leistung allgemein bleiben. Du hast gestern Joshua Kimmich etwas gefragt, was ich mir jetzt auch direkt mit dir mal anhören möchte, was ich ganz interessant fand, und zwar diesen Vergleich, ja, nationales Auftreten, internationales Auftreten. Willst du zuerst was zu sagen oder sollen wir uns zuerst Kimmich anhören?
Also vorab gesagt, ich hätte Verständnis, wenn sich die Spieler des FC Bayern darüber beschweren würden, wenn man immer diese Vergleiche zieht. Und deswegen wollte ich einfach mal hören, was einer der Protagonisten dazu sagt.
Gut, dann hören wir ihn mal ganz kurz und dann diskutieren wir beide drüber. Deswegen hier, Kimmich, auf deine Frage gestern.
Heute wart ihr sehr dominant, gegen nationale Gegner auch immer sehr dominant. Wie bekommt man das jetzt rübergezogen auf den Champions-League-Anzug?
Ja, also da hatten wir das erste Champions-League-Spiel, da waren wir auch sehr dominant. Im zweiten, glaube ich auch, da haben wir es verpasst zu gewinnen oder zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das dritte war nix. Ich würde sagen, das war so das einzige Spiel in dieser Saison, was wirklich ja, nicht zufriedenstellend für uns war. Ansonsten hatten wir jetzt, ich weiß gar nicht, um die 13 Spiele ungefähr. Davon würde ich mal sagen, waren 12 gut. Wir hatten jetzt auch nicht immer großes Glück, gerade wenn ich jetzt an Frankfurt, Leverkusen, Aston Villa denke. Das waren schon eher Spiele, die wir auch hätten gewinnen können. Aber es ist schon richtig gegen die Top-Gegner. Da warten wir noch auf unsere Siege, aber es ist wichtig, dass wir in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, Vertrauen aufbauen, dass sich Automatismen bilden und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Ja, Kumbi, dann sag doch mal ganz kurz, wie war denn dein Eindruck dann von ihm gestern? Also er sagte, er hat es jetzt nochmal so aufgezählt, es sind jetzt 13 Saisonspiele, Max Eberl hat übrigens eine ähnliche Kerbe gehauen, ne? Dadurch, dass es jetzt aber ein ähnlicher Satz war oder ähnlicher Inhalt, haben wir uns jetzt erstmal nur Kimmich angehört, 13 Spiele, 12 davon, hat er gesagt gestern, waren gut, So, das eine war nix, hat er auch relativ deutlich auf den Punkt gebracht. Aber ansonsten fehlte ein paar Mal noch das große Glück, haben wir hier auch schon längst besprochen. Villa, Frankfurt, Leverkusen hätten alle anders ausgehen können, wahrscheinlich sogar müssen. Er sagt aber auch, gegen die absoluten Top-Gegner fehlt uns noch dieser Sieg. So, dieses eindeutige Stuttgart vielleicht ausgenommen, da war der Sieg da. Gegen einen guten Gegner, Top-Gegner vielleicht was anderes, aber gegen einen guten Gegner. Aber ansonsten geht es um die Art und Weise und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ist das die richtige Sichtweise darauf?
Mir hat die Klarheit von Joshua Kimmich da sehr gut gefallen, dass er nicht gejammert hat und gesagt hat, ja, ihr schaut immer nur auf die schlechten Spiele und die guten seht ihr nicht, sondern er hat diese Kritik oder dieses Murren im Umfeld des FC Bayern wahrgenommen, aufgenommen, hat es aber ganz gut erklärt und hat gesagt, klar, wir lassen die Siege gegen die ganz großen Top-Teams noch vermissen. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er da nicht zu jammern angefangen hat, weil so ehrlich muss man sein, bei Bayern München ist es nun mal so, 13, 14, 15 Spiele und dann wird immer über das schlechte Spiel geredet. Das liegt aber auch daran, weil der FC Bayern sich natürlich aufgrund seiner DNA immer mit Barcelona oder mit Real Madrid oder mit Manchester City vergleichen muss. Ja. Also so leicht kann man die Protagonisten dann auch da nicht davon kommen lassen, weil man will ja die Champions League gewinnen, man will ja ins Finale daheim, man will ja eine europäische Spitzenmannschaft sein und eine europäische Spitzenmannschaft ist man nur, wenn man in Europa die Spitzenspiele gewinnt. Ganz einfach, also das Thema muss diskutiert werden. Warum klappt es gegen die Mittelguten bis Mittelgutguten so gut und dann gegen die Top-Teams nicht? Also, aber daran wird ja offenkundig gearbeitet und die Bayern verfallen da jetzt nicht in Panik. Und da haben die beiden deutlichen Siege jetzt gegen Bochum und Mainz natürlich auch ihr Übriges getan. Aber klar, gegen Lissabon und auch gegen PSG, da brauchst du auch mal wieder so Statement-Siege. Muss ja nicht gleich 4 oder 5-0 sein.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Haben diese beiden Erfolge jetzt, Bochum, Mainz, auch wieder das Auftreten der beiden Erfolge, nehmen wir vielleicht davor auch Stuttgart noch mit, haben die das jetzt, die Niederlage aus Barcelona sozusagen weggewischt? Oder wie gesagt, oder ist es eigentlich, solange du nicht nächste Woche, wo wir beide übrigens wieder im Stadion sein werden, freue ich mich schon drauf, gegen Benfica Lissabon zu Hause, diesen, ob es jetzt ein Statement-Sieg ist oder zumindest ein Sieg erstmal einfährst, dass bis dahin Barcelona eigentlich weiterhin das bestimmende Thema bleibt?
Naja, ob es das bestimmende Thema bleibt,
ja, aber weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Also, aber der Eindruck dahinter. Also, wie gesagt, reicht es aus, dass du sagst, Bochum, super Sieg, weggehauen, in Pokal super weitergekommen in Mainz und dann ist alles wieder in Ordnung? Oder wie gesagt, oder braucht es diese Antwort auch in der Champions League?
Die Antwort brauchst du in der Champions League, weil dass die Bayern national dominieren und gewinnen können, haben sie ja jetzt gezeigt. Jetzt muss dann der europäische Beweis erbracht werden. Das Problem ist, man spielt nicht so oft europäisch. Das heißt, man hat dann lange Zeit gar keine Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Vincent Kompany hat es ja direkt nach dem Barcelona-Spiel schon gesagt. Also sie hätten am liebsten gleich wieder Samstag gespielt gegen Bochum, um da die Scharte ein bisschen auszuwetzen und nicht bis Sonntag warten müssen. Ich habe gestern, also im Stadion kriegt man ja nicht alles mit, was im Fernsehen läuft, aber ZDF hat in seinem Vorlauf, die haben das Spiel ja übertragen, haben natürlich das Barcelona-Spiel thematisiert und haben natürlich Max Eberl nochmal auf das Spiel gegen Barcelona angesprochen, obwohl das Bochum-Spiel dazwischen war. Und das ist alles vollkommen legitim und das versteht man auch beim FC Bayern, dass man sie natürlich an den großen Spielen messen muss, weil dass die Bayern national eine Klasse für sich sind, das wissen wir seit 13 Jahren. Also
gut, das war aber letzte Saison nicht so, also dementsprechend ist es ja dementsprechend schon wieder eine Steigerung zur letzten Saison. Also das ist Einzige, was ich dagegen halten würde, es ist ja, dass die Bayern an sich, wie gesagt, in der Lage sind, in Bochum 5-0 zu gewinnen. Da hast du vollkommen recht, das wissen wir seit 13 Jahren, wissen wir vielleicht sogar schon seit längerer Zeit. Aber dass es wieder auch 5-0 wirklich ausgeht, nochmal, die haben da letzte Saison 3-2 verloren. Wir beide haben viel drüber gesprochen, weil du damals im Stadion warst. Also dementsprechend ist es ja schon wieder eine deutliche Steigerung. Und da ist mir, ich bin auch gerne jemand, der das thematisiert nochmal mit Barcelona und auch glaube, das ist wirklich eine empfindliche Niederlage gewesen und alles. Aber mir kommt es ein bisschen zu, es fällt mir ein bisschen zu schnell weiter runter, dass diese Auftritte, wie sie in Bochum und Mainz jetzt sind, in der vergangenen Saison so nicht statt oder zumindest sehr, 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 sehr selten nur stattgefunden haben und das wieder eine Steigerung ist.
Ja, aber das ist ja eine Frage des Basiswerts und eine Frage der Definition des Wortes normal. Also ja. Du argumentierst jetzt so, als wäre die vergangene Saison normal und jetzt haben sich die Bayern gesteigert und jetzt ist wieder alles gut. Ich sehe das ein bisschen anders. Das, was sie jetzt geleistet haben gegen Bochum und gegen Mainz, das ist normal und das, was in der vergangenen Saison gelaufen ist, das war einfach schlecht.
Und, das ist richtig, ja, ich weiß,
so normal. Und so muss man beim FC Bayern denken. Ja. Also ja. Erinnere dich an die Vorstellung von Vincent Kompany. Da hat Max Eberl gesagt, ja, beim FC Bayern verlieren, meistens ist eine Niederlage schon zu viel. Mhm. So, das ist die DNA, das ist der Anspruch. Und in Bayern sagt man ja immer, nicht geschimpft ist gelobt nur. Also nicht geschimpft ist genügend Lob.
Ja.
Und das ist natürlich bitter für einen Fußballer. Wenn du gewinnst und trotzdem wirst du nicht in den Himmel gehoben, sondern bei Bayern München heißt es ja, war ja klar, ihr seid ja Bayern München, ihr müsst ja wohl gewinnen. Aber so ist es nun mal und diesen eigenen Anspruch haben ja auch die Bayern selbst. Das ist ja nicht so, als wäre das nur von den Medien und von den Fans und von den Gegnern so, sondern im Verein herrscht ja dieser Anspruch, dass ein 4:0 in Mainz und dass ein 5:0 in Bochum, das ist die Normalität. Das, was in der vergangenen Saison abgelaufen ist, das ist nicht normal.
Ich wollte sagen, dass das nicht die Normalität ist, das wollte ich auch gar nicht ausdrücken, aber es ist halt das, woher man jetzt herkommt. Ne? Also da, so muss man es ja auch immer sehen. Also Normalität ist das eine, was die jetzt nicht mehr Gegenwart, aber was die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, ist aber dann was anderes. So, und da finde ich zumindest, auch wenn es vielleicht der Anspruch ist, auch wenn es vielleicht jetzt eher die Rückkehr zur Normalität ist, Imperium schlägt zurück, all das, was wir hier schon thematisiert haben, es ist trotzdem natürlich ein Lobeswert, dass man da überhaupt wieder hingekommen ist. Mit dem neuen Trainer, mit einer Veränderung, mit einigen, mit einer neuen Spielweise. Wie gesagt, und das wird mir manchmal zu klein gehalten.
Ich will die Siege nicht kleinreden und volles Lob an die ganze Mannschaft, dass man sich da nach dem Barcelona-Schock so erholt hat. Aber, und das verlangen die Bayern auch gar nicht, die müssen jetzt nicht in den Himmel gehoben werden.
Dann lass uns darunter einen Strich machen und noch über zwei kurze Aktionen sprechen, die gestern so zumindest so ein bisschen Trubel jetzt auch im Nachgang noch irgendwie über Social Media oder auf Social Media gesorgt haben. Eine Szene rund um Michael Olise, da ist ein Video aufgetaucht, relativ verschwommen aus dem Stadion, von einem Fan sozusagen, von einem Zuschauer aufgenommen, wo er eine Geste in Richtung Mainzer Fans macht. Es wird spekuliert, ich sag mal, einer von beiden Fingern, entweder der Zeigefinger oder der Mittelfinger ist es. Ich maße es mir nicht an, es komplett zu beurteilen. Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie gleich deine Meinung zu sagen. Beziehungsweise, ob du vielleicht auch schon was von den Bayern gehört hast, wie die Aktion aufgenommen wurde, weil halt jetzt die letzten Stunden da relativ viel rund um diese Aktion spekuliert wurde.
Ja, ich habe heute Morgen das Video bei TikTok gesehen und die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion haben mich auch darauf aufmerksam gemacht. Und dann hält man das Video an und spult vor und spult zurück und man zoomt näher hin und dann wird das Bild natürlich auf dem Smartphone grisselig und man hat nicht das Ausgangsmaterial des Handys, auf dem es aufgenommen wurde und man ärgert sich, dass man das nicht wirklich feststellen kann und dann ist es journalistische Pflicht nachzufragen. Das habe ich getan beim FC Bayern und da war die Rückmeldung eben, der Michael Olise wurde mit Bier beschüttet und auch beschimpft und provoziert und hat dann eben eine Geste gezeigt, die soll aber nicht provozierend gemeint gewesen sein. Also beim FC Bayern sagt man, das war eher der Zeigefinger als der Mittelfinger. Es lässt sich nicht beweisen, die Mainzer haben natürlich, die Fans haben natürlich da einen Mittelfinger gesehen. Ich maße es mir nicht an, das beurteilen zu können, weil ich es war im Stadion, aber ich saß ganz woanders. Ja, das passiert in einem Fußballstadion und also es ist einfach eine Unart, dass dieses die Leute mit Bier beschütten oder möglicherweise nochmal bespucken und so weiter und beschimpfen.
Ja, ja.
Das ist alles so alt wie der Fußball selbst. Ich bin der Meinung, ein Fußballer muss sich nicht alles gefallen lassen und wenn Michael Olise das jetzt noch 3-4 Mal erlebt in deutschen Stadien, dann in Bochum gab es ja auch schon ein bisschen
Das wäre jetzt mein Thema gewesen. Ich will das nämlich jetzt gar nicht so hochkochen, einfach aus dem Grund, dass wir es auch wirklich nicht zu 100% auflösen können, was da jetzt gestern vorgefallen ist. Naja, will ich das jetzt gar nicht so hochkochen und trotzdem in Bochum gab es ja auch ein bisschen, naja, dass ich sehr provokant, sagen wir mal, vor die gegnerische Kurve gestellt. Ich unterstütze alles, was du sagst. Du musst dir da teilweise auch wirklich schlimme Dinge anhören, was ich gar nicht wüsste, was das mit mir als Mensch zum Beispiel machen würde, wenn ich da unten auf dem Rasen stehe. Und trotzdem wäre ja schon die Frage, ja, hoffentlich verstrickt er sich da nichts in zu viele, sagen wir mal, kleine Scharmützel mit gegnerischen Fans.
Es wäre schade, wenn er sich jetzt bei jedem Auswärtsspiel irgendwie mit den gegnerischen Fans anlegt. Dann zeigt er diese Geste, man weiß nicht, was der Zeigefinger, der Mittelfinger und so weiter, aber es sorgt wieder ein bisschen für Unruhe und es sorgt natürlich auch dafür, dass Fans anderer Mannschaften ganz genau wissen, ah, okay, den Olise, den kann man offenbar provozieren, etc. Ich als jemand, der früher in der Kreisklasse auch gern eher von der herben Spielweise kam und sich auch gerne mal mit gegnerischen Zuschauern unterhalten hat, sagen wir es mal so.
Trash-Talker.
Ich habe da volles Verständnis. Also, okay. Meine Güte, passiert, muss man kein großes Fass aufmachen, aber aus unserer journalistischen Sicht ist es natürlich schon so, da gibt es ein Thema, wir fragen nach, die eine Seite sagt dies, die andere sagt das, wir bilden das ab. Und jeder soll sich selbst das Video anschauen, vor und zurückspulen und dann selber entscheiden, was das für eine Geste war. Ich kann es leider nicht. Ich bin kein Richter. Ich kann es leider nicht
abschließend beurteilen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja auch gar nicht richten, wie du es gesagt hast, das hier nur abbilden. Die Meinung gerne da draußen kann sich jeder selbst bilden. Das maßen wir uns überhaupt gar nicht an. Letzte Szene trotzdem, da haben sich gestern ein paar Leute Sachen angemaßt. Im Nachgang sind Zitate aufgetaucht aus der Mixzone, Dominik Kohr unter anderem von Mainz 05, der Mittelfeldspieler, der sagte, okay, es sah heute so ein bisschen dann aus, als hätte der Schiedsrichter ein Bayern-Trikot angehabt. Es geht hauptsächlich um die Szene vom 2-0 von Musiala, was bewiesenermaßen abseits war, auch wenn knapp, wie gesagt, es gab keinen VAR in der zweiten Pokalrunde, das wurde jetzt ja auch diese Woche aufgrund von einiger Entscheidungen in anderen Spielen auch schon thematisiert, das kommt erst ab dem Achtelfinale, also der VAR wieder zurück, dazu vor dem dritten Tor monieren die Mainzer, dass es ein V-Spiel von Davis an halt eben Chor gab, vor dem Treffer von Sané, weiß nicht, kannst du da gerne kurz deine Meinung zu sagen, was sagst du allgemein zu den Aufregungen, wir wollen gleich auch nochmal Robin Zentner hören, den Torwart, mit dem du danach gesprochen hast, also die Mainzer regten sich schon sehr über Szenen auf, wo ich mir denke, okay, wie gesagt, ein Abseitstor kassiert keiner gerne, verstehe ich vollkommen. 2-0 ist auch nicht unwichtig. Sie hatten aber insgesamt keine Chance. Also da jetzt also so doll auf den Schiri zu sprechen, wo ich sage, okay, du gehst trotzdem eigentlich relativ sang- und klanglos mit 4-0 unter, boah, weiß ich immer nicht.
Ja, ich habe es jetzt auch für unnötig befunden, ehrlicherweise. Klar, solche Interviews entstehen dann meistens mit 180 Pulsen nach 90 Minuten Fußball. Aber so einseitig habe ich die Schiedsrichterentscheidungen jetzt auch nicht erlebt. Ja klar, als Spieler erlebst du das immer ein bisschen anders und bist natürlich dann auch angefressen über die eigene Leistung und so weiter. Aber also da bin ich jetzt gern der Richter und mein Urteilsspruch lautet, am Schiedsrichter lag's nicht.
Ja, okay, gut.
Ich hab Dennis Aitken mal in den Katakomben der Allianz Arena erlebt. Und da ist auch von allen Seiten an ihn rumgemeckert worden. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, Leute, das Spiel wurde von den Spielern entschieden. Egal, ob ihr jetzt meine Entscheidungen für richtig oder falsch haltet, das Spiel wurde von den Spielern entschieden und das ist das Wichtigste. Und so war es in Mainz. Also klar kann man über einzelne Situationen diskutieren. Ich wage aber zu behaupten, dass die am Spielstand letzten Endes nicht viel geändert hätten. Dann hätten die Mainzer halt 3-0 verloren.
Lass uns doch nochmal trotzdem, also ich schlage da eine ähnliche Kerbe wie du. Lass uns da trotzdem nochmal ganz kurz Robin Zentner anhören. Wie gesagt, weil du ihn halt eben gestern auch vor dem Mikro hattest, der halt über eine andere Szene, also jetzt nicht über die Gegentore gesprochen hat, sondern da gab es nochmal ganz kurz Stress, halt nach dem 4-0, was halt die Tore sind alle in der ersten Halbzeit auf die Mainzer Fankurve hingefallen. Die Bayern haben sich gefreut. Ja, Jamal Musiala, dritter Treffer war das. Und da hatte er sozusagen noch ein bisschen Redebedarf im Anschluss. Das hat er vor deinem Mikro zu der Aktion gesagt.
Sie nach dem vierten geärgert über die Bayern, weil dass sie vor der Kurve gejubelt haben. Was haben Sie denen mitgeteilt?
Ja, dass sie jetzt nicht hier irgendwie so cool sein sollen und hier vor der Kurve jubeln, wenn sie 4-0 führen. Also ich glaube, das haben sie nicht nötig und das habe ich kurz gesagt.
Wie geht's Ihrer Wunde? Machen Sie da Harry Kane und Vorwurf?
Ich habe es nur einmal kurz gesehen. Ich finde, muss nicht sein, dass er da hingeht. Ja.
Haben Sie das auch mit ihm besprochen?
Nee, brauche ich nicht mit ihm besprechen. Wenn er es nochmal sieht, dann weiß er es selbst.
Also da erstmal großes Lob für Robin Zentner, dass er Klartext spricht und sich da nicht auch irgendwie vor den Bayern versteckt, vor den großen Bayern. Ich finde es ein bisschen, kleinkariert. Mhm. Also ich meine, die haben eben vor dem Tor der Mainzer Fans getroffen. Und also wollen wir wirklich anfangen, dass die Spieler dann immer erstmal zum Mittelkreis laufen und dann da jubeln, weil das irgendwie gesicherte Zone ist. Ich finde, man kann vor den gegnerischen Fans jubeln, wenn man sie nicht provoziert. Genau. Wenn man dann Jubeltraube macht und sich freut mit sich selbst, okay, ist ja keiner umgedreht und hat da irgendwie die Leute noch provoziert, sondern das war ein ganz normaler Jubel. Ja. Fertig aus, und da glaube ich, hat auch sich Robin Zentner einfach auch über die Mannschaft, also seine Mannschaft und sich selbst geärgert. Klar kommt es da nicht gut an, aber wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein. Und also ganz ehrlich, das erinnert mich auch an so Sachen wie gegen den ehemaligen Verein nicht jubeln. Oder wenn man in die Kabine geht, wenn dann der Teppichboden so aussieht wie das Logo des Heimvereins, dass man da nicht drauftritt. Ach, meine Güte. Also das sind dann wirklich so Themen, das macht man nur, wenn man Angst hat vor irgendwelchen Shitstorms von jungen Kerlen bei TikTok oder sowas. Also
die Menschen fühlen sich schnell angegriffen von vielen Dingen, ne? Das ist heutzutage so. Also ich erinnere mich jetzt dran, ja, ich habe vorgestern, ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber den Podcast von Toni Kroos gehört mit Jürgen Klopp zu Gast. Der sagte, gab jetzt auch viele Spruchbänder gegen ihn, der sagte, du Mensch, die meisten Menschen, die da jetzt in den Kurven stehen, sind alle wahrscheinlich gerade aktuell mein Alter, so Mitte, Ende 20, die waren teilweise noch nicht mehr auf der Welt, als ich in Mainz Trainer war. Ne? Also das ist, du musst da dich teilweise für Sachen rechtfertigen, wo viele Leute, also auch Stichwort Tradition, wie gesagt, für andere Ex-Vereine, all das, wo viele Leute ganz schwierigen oder gar keinen Bezug fast dazu haben. Also ich finde das schon... Ja. Wie du es eben gesagt hast, also wie gesagt, provoziere die gegnerischen Fans mit einer Handbewegung über diese Geschichte von Ulisse, nicht umsonst haben wir darüber gesprochen, darüber lässt sich streiten, jubel von einer gegnerischen Fankurve in der Traube, weil du da gerade ein Tor gemacht hast, als ein junger Spieler, der seinen ersten Hattrick seiner Laufbahn erzielt, also worüber reden wir da?
Ja, also man kann es auch wirklich übertreiben, und deswegen habe ich auch das Beispiel mit diesen Teppichböden, wo die Mannschaftslogos draufgedruckt sind, wo dann die Spieler nicht drauftreten. Also meine Güte, wenn der Heimverein das nicht gewollt hätte, dass man da drauftritt, dann, keine Ahnung, hätten sie da einen Blumentopf hingestellt, aber doch nicht das Logo auf den Teppich gedruckt. Aber das sind dann so Dinge, die werden dann wahrgenommen, und dann gibt es bei TikTok und bei Instagram gibt es dann Videos, wo dann die Leute gefeiert werden, weil sie das Logo nicht betreten haben, oder es wird dann geschimpft, weil jemand das Logo betreten hat. Also bitte, 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 bitte. Also man wird doch mal über den Teppichboden gehen dürfen, und man darf auch, wenn man da gerade zufälligerweise ein Tor geschossen hat, auch vor anderen Fans, sofern man sie nicht provoziert, feiern dürfen. Ganz einfach.
Ich merke schon, das mit dem Teppichboden, das beschäftigt dich schon länger.
Das ist weißt du warum? Das beschäftigt mich, und wir wollten ja auch noch kurz über den Ballon d'Or sprechen, weil ja, in der ganzen Diskussion um Vinicius Junior sind natürlich die Videos ausgepackt worden, wo er sich sehr, sehr schlecht benimmt, und dann wurden aber von der anderen Seite die Videos ausgepackt, wo er einem Mitspieler die Wasserflasche reicht oder wo er dann über ein gegnerisches Logo eben nicht drüber tritt, und das war dann die Gegenseite, das war dann der Beweis, weiß, dass er doch ein guter Kerl ist und so weiter. Also da ist schon viel Symbolik und Symbolpolitik dabei.
Ich wollte gerade sagen, also ich traue mich immer nicht, also würde mir es nie anmaßen, aufgrund eines Verhaltens eines Menschen auf dem Fußballplatz, also bei seiner Arbeit in dem Sinne, wo es um sportlichen Wettkampf, um viel Geld, um Anspannung, Testosteron, alles Mögliche geht, darauf Rückschlüsse zu ziehen, ob man jetzt ein guter Mensch ist. Ich weiß, aber ich habe das ja auch alles mitbekommen, und dann das alte Video mit Kimmich, wo wir damals in Madrid waren, wo es natürlich sehr, sehr unglücklich aussieht, wie er den Ball da dann nochmal von seiner Brust abtropfen lässt und dann nochmal irgendwo weglegt, und genauso die Videos, die du eben gesagt hast, für die andere Art und Weise. Also sollte das jetzt der entscheidende Beweis sein, ob A, jemand einen Ballon d'Or verdient hat, oder B, wie gesagt, noch viel größer, ob das jetzt ein guter Kerl ist im wirklich privaten? Weiß ich immer nicht.
Ja, beim Ballon d'Or gibt es ja die Kategorie Class and Fair Play. Und da haben solche Szenen schon eine Rolle gespielt. Carlo Wild, Reporterlegende vom Kicker, mit dem habe ich am Tag danach gesprochen. Der ist nämlich derjenige, der für Deutschland abgestimmt hat beim Ballon d'Or. Mhm. Und der hat mir gesagt, ja, also charakterlich muss er schon noch ein bisschen reifen. Also das hat auch bei den Reportern und Reporterinnen, die da abgestimmt haben, eine Rolle gespielt.
Interessant.
Eben weil es eine offizielle Kategorie ist. Eben weil France Football und die UEFA sagen, ein Punkt in der Bewertung eines Spielers ist auch Class and Fair Play.
Interessant, vielleicht, wenn wir jetzt gerade beim Thema noch waren, war jetzt nicht vorgesehen, so lange drüber zu sprechen, aber einfach nur, weil du jetzt in Paris halt warst, Anfang der Woche, am Montagabend war es ja. Harry Kane wurde ja auch ausgezeichnet, war mit Karl-Heinz Rummenigge zusammen da. Vielleicht kurz was zur Veranstaltung allgemein, beziehungsweise zur Kanes Trophäe. Kannst du noch irgendwas von vor Ort berichten?
Ja, also es war die erste Ballon d'Or Ehrung, die ich live vor Ort miterlebt habe. War 17 Stunden in Paris, habe am Folgetag dann gleich um 6.10 Uhr den ersten Flieger vom Flughafen Charles de Gaulle wieder zurückgenommen. Es war leider Gottes durch den Boykott von Real Madrid ein seltsamer Abend. Auch die Stimmungslage vorher am roten Teppich, waren viele, viele Fans da, die sogar an die Bäume gekraxelt sind und haben dann... als die Delegation von Barca kam, die Dani Olmo und Co. da ausgepfiffen und beschimpft und immer wieder ist nach Vinicius gerufen worden und Real Madrid und so weiter. Also der Boykott von Real hat diesem Abend schon geschadet, auch weil immer wenn die Madrilenen einen Preis gewonnen haben, war so komisches Schweigen und Stille und dann sagt Didier Drogba, ja, wäre schön, wenn Carlo Ancelotti, mein ehemaliger Trainer, auch hier wäre. Na gut, weiter geht's. Ja. Und das hat dem Abend wirklich immens geschadet, wenn von der besten Mannschaft, die auch als beste Mannschaft ausgezeichnet wurde, niemand da ist. Und so ist es dann auch Harry Kane gegangen. Der hat ja die Trophäe, die Gerd Müller Trophy, gemeinsam mit Kylian Mbappé bekommen. Und dann war Mbappé nicht da, war irgendwie auf der Leinwand zu sehen, aber Harry Kane musste dann da den Alleinunterhalter spielen. Also es war ein Abend, der ja von Neid und Missgunst irgendwie geprägt war. Man hat einfach gemerkt, der weiße Elefant im Raum ist Real Madrid. Der weiße Elefant, nicht das weiße Ballett, sondern der weiße Elefant im Raum ist Real Madrid. Und das hat dem Abend einfach eine komische Note gegeben. Und ich bin dann zurück zum Hotel und dann haben mich nachts noch ein paar Fans abgefangen, haben meine Akkreditierung gesehen und haben mich dann noch zugeblubbert und haben mir erzählt, dass das alles Mafia wäre und die UEFA hätte was gegen Real Madrid. Wobei ich genauso viele Leute kenne, die sagen, die UEFA hält immer nur zu Real Madrid. Also das hat diesem glanzvollen Abend einfach nicht gut getan und es war auch einfach von Real Madrid respektlos gegenüber all jenen, die auch nominiert waren. Und so haben sich ja auch zum Beispiel Mats Hummels geäußert. Letzten Endes muss ich sagen, war ein trauriger Abend.
Dann wollen wir auch ganz schnell weg von diesem traurigen Abend. Wie gesagt, außer der Bayern-Geschichte rund um Harry Kane gibt es da jetzt auch nicht allzu viel, zumindest für diese Bayern-Woche, zu erzählen. Trotzdem spannend, das von dir mal einmal zu hören von vor Ort. Bevor wir jetzt noch als ganz zum Abschluss noch kurz über einen Spieler vom Campus sprechen wollen, haben wir noch einen O-Ton vorliegen von gestern aus der Mixzone. Alles andere waren davor Einzelinterviews, die du vorhin führen durftest, hast dich aber danach nochmal in die Mixzone begeben und unter anderem Thomas Müller hat da auch gesprochen und hat auf deine Frage kurz vor Schluss nochmal geantwortet. Es gab jetzt nämlich ein Gerücht die letzten ein, zwei Tage, dass er ja vielleicht, nächstes Jahr läuft ja auch sein Vertrag aus, es ihn in die MLS, also in die USA ziehen könnte, so zum Abschluss der Karriere, ähnlich wie Marco Reus es jetzt zum Beispiel gerade macht. Seine Antwort ist ja Müller-like, wie immer. Wir hören sie uns schnell an.
Alles klar. Eine Frage noch.
Ja.
Ganz viele Leute spekulieren jetzt, was du 2025 im Sommer tust. Ja, das ist Thomas Müller, wie man ihn kennt. Das Thema, was er im Sommer macht, kam ja so ein bisschen auf, nachdem Lothar Matthäus rund um das Spiel gegen den VfB Stuttgart gesagt hat, wir kennen alle die Aufregung um Jan-Christian Dresen, als Lothar Matthäus gesagt hat, naja, der sollte eigentlich Spieler-CEO werden, der Thomas Müller. Und in der vergangenen Saison hieß es ja, er soll Spielertrainer werden, vielleicht mit Hermann Gerland statt Thomas Tuchel. Es zeigt einfach nur, dass Thomas Müller sich quasi seinen Job aussuchen kann, auch was TV-Expertise, glaube ich, da stehen einige Sender bei ihm Schlange und würden ihn gern verpflichten. Da wäre ja auch jeder TV-Sender doof, wenn er sich da nicht um Thomas Müller bemühen würde. ein unterhaltsamer Mensch, einer, der reden kann und gleichzeitig sehr gut Fußball spielt. Die Frage, die ich ihm stellen wollte, das war ja so eine Einleitung, ich habe gesagt, da gibt es ja viele Spekulationen darüber, was du im Sommer tust. Und dann wollte ich eigentlich sagen, die tun ja alle so, als würdest du nicht mehr Fußball spielen wollen.
Mhm.
Und da hat er mir aber schon den Mund abgeschnitten und gesagt, ja, schöner Schmarrn ist das. Ja, er will sich offenbar noch nicht damit beschäftigen, was er im Sommer 2025 macht. Und ich persönlich halte eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern nicht für komplett ausgeschlossen. Also geht vielleicht nochmal ein Jahr.
Ich habe es jetzt letztes Mal, ich weiß gar nicht in welcher Talkrunde, in irgendeiner Talkrunde habe ich es gehört, den Vergleich ja dann auch zwischen ihm und Manuel Neuer sozusagen, was die Situation angeht. Thomas Müller ist ja jetzt auch in dem Sinne Teilzeitkraft, spielt man von Anfang an, wird mal eingewechselt, vielleicht sitzt er auch mal wie bei Aston Villa 90 Minuten auf der Bank, ne, dann spielt er mal wieder hier, macht mal eine Torvorlage, macht mal ein Tor, vielleicht auch mal einmal gar nichts. Also den kannst du in dem Sinne, bei dem Fitnessstand, den der Mann hat, ja, und bei der Erfahrung, die der Mann hat, den kannst du auch in der nächsten Saison noch für mal einmal in Bochum Startelf und dann, oder jetzt hat er gar nicht Startelf gespielt, aber du weißt, was ich meine, in so einem Spiel Startelf und dann in Barcelona von der Bank, das kannst du dir genauso nochmal bringen. So, das kannst du auch im nächsten Jahr machen. Bei Manuel Neuer ist natürlich, entweder ist er nächstes Jahr weiter in der Stammtorwart oder ist es nicht. So, da ist, und der setzt sich nicht mehr eine Saison auf die Bank. Das brauchen wir uns alle, also das macht gar keinen Sinn. So, und das ist natürlich schon ein richtiges Argument. Ja, zu sagen, okay, solange der noch fit ist, solange der noch Bock hat, ja, solange der hier niemandem jetzt mehr einen Startelf-Einsatz wegnimmt, also einen Musiala blockiert oder irgendwas, was ja alles nicht der Fall ist. Natürlich, warum sollte der nicht weiter in diesem Kader rumlaufen?
Ja, letzten Endes ist das dann wahrscheinlich auch wieder eine Geldfrage, ob man sich eine Teilzeitkraft halten möchte, die so viel Geld verdient. Ja. Da sehe ich es jetzt ein bisschen anders. Thomas Müller ist einfach eine andere Kategorie. Das ist so die Kategorie wie Ribéry und Robben, die auch nochmal Verträge bekommen haben, die sehr gut bezahlt waren, die vielleicht gar nicht so dazu gepasst haben, wie oft sie dann wirklich gespielt haben. Ja, das ist eine Entscheidung, da spielt halt das Herz noch mit. Und du hast vollkommen recht, einen Manuel Neuer, da kann man die Karriere nicht ausschleichen lassen.
Ja.
Wir haben alle erlebt, was das für ein Trara war, als die Meldungen kamen, Alex Nübel hätte eine gewisse Anzahl an Spielen versprochen bekommen. Bei den Bayern. Da hat aber Manuel Neuer, gut, das ist alles ein paar Jahre her, aber da hat Manuel Neuer sehr schnell betont, dass er Protagonist ist und nicht Statist.
Ja.
Und wir haben oftmals über die charakterliche Disposition von Torhütern gesprochen, da gönnt keiner dem anderen irgendwas. Also ein Manuel Neuer, der sagt, ich mache in dieser Saison statt 50 Spielen, mache ich nur 25. Das ist undenkbar.
Denkst du denn, der Verein wird oder Manuel Neuers Karriere wird noch um ein Jahr verlängert werden? Es gab jetzt hast du es vorhin ganz am Anfang der Folge angesprochen, durch die beiden zu null ist natürlich jetzt der Fokus ein bisschen von ihm weggerückt. Nochmal, ne, das hat ja auch, glaube ich, dass es auch hier in diesem Podcast immer so richtig rübergekommen ist, der hat jetzt ja hier auch nicht Woche für Woche irgendeinen Patzer hingelegt. Ja, es geht ja eher darum, um diese, ja Mensch, früher hat er vielleicht noch ein, zwei von diesen semi-haltbaren Bällen mehr gehalten oder vielleicht auch mal einen unhaltbaren mehr gehalten. Ne, dass der jetzt ja Woche für Woche da rumlaufen würde. In Aston Villa macht er einen Fehler. Ja, in dieser Situation vorhin in Bochum, wo ich es gesagt habe, sieht er vielleicht ein bisschen unglücklich aus, ist aber zum Glück kein Gegentreffer. Ansonsten ist es ja nicht so, dass der da Woche für Woche irgendwie rumläuft und alle sich denken, meine Güte, Manuel, lass es sein. Ja, sondern es ist ja eigentlich eher weiterhin meckern auf einem ganz hohen Niveau. Und trotzdem gab es ja die Diskussion, macht es jetzt Sinn, das Ding dann auch wirklich bis er 40 ist, fortzufahren?
Da sind wir wieder bei dem Punkt, die Definition von normal. Also die Latte liegt natürlich aufgrund seiner Leistungen sehr, sehr hoch. Deswegen verlangt man von Manuel Neuer immer Unmenschliches. Und wenn er nichts Unmenschliches leistet, dann wird man plötzlich skeptisch und sagt, was ist denn mit dem Neuer los? Ich würde mich aktuell nicht festlegen wollen, ob sein Vertrag nochmal verlängert wird. Jetzt wäre so langsam die Zeit, wo man das in Angriff nehmen könnte. Aber die Prioritäten der Bayern liegen woanders, auch weil sie durch die Vertragssituation von Alex Nübel natürlich auch mehr Zeit haben. Also Alex Nübel ist an Stuttgart ausgeliehen, kann quasi kurzfristig jederzeit wieder an die Isar geholt werden, egal ob Manuel Neuer jetzt aufhört, den Verein verlässt oder nochmal ein Jahr dranhängt. Also da sind die Bayern flexibel und müssen da keine Angst haben.
Ja. Dann machen wir da einen Strich drunter. Ich habe es eben noch angedeutet, ganz zum Schluss wollen wir noch über einen Spieler sprechen, der sozusagen jetzt auf dem Platz noch gar keine so Rolle gespielt hat und trotzdem auch bei uns hier in den Kommentaren teilweise und auch viel in den sozialen Netzwerken immer mal wieder heiß diskutiert wird. Und zwar Adam Asnu, über den haben wir mal im Sommer gesprochen, Außenverteidiger, sozusagen Marokkaner, in Spanien allerdings groß geworden, vom FC Barcelona jetzt vor 2-3 Jahren nach München gekommen, hat eine super Vorbereitung gespielt, durfte da auch ganz häufig auf der linken sowie rechten Außenbahn sozusagen aushelfen. Wir durften ihn auch 2-3 Mal sehen, haben ihn hier auch gelobt. Er wird auch von den Bayern sehr gelobt. Und jetzt gab es aber so ein bisschen die Diskussion oder die Frage zumindest von einigen Fans in den sozialen Netzwerken, unter anderem bei so einem Spiel in Bochum, er saß damit auf der Bank. Mensch, warum gibt man ihm denn bisher noch überhaupt so gar keine Chance? Es gab jetzt auch mehrere Zeitungsberichte, dass man in Barcelona sehr, sehr traurig ist darüber, dass der mittlerweile nicht mehr die Farben der Blaugrana trägt, sondern halt hier in München stationiert ist. Wie gesagt, hat mittlerweile sein Länderspieldebüt sogar schon gegeben, spielt bei den Bayern aber hauptsächlich in der zweiten Mannschaft, paar Mal jetzt im Kader gewesen, aber halt noch nicht zu einem Einsatz gekommen. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Wir haben gestern schon am Telefon kurz mal drüber gesprochen, wo wir über das Thema diskutiert haben. So ein Spiel wie in Bochum. Ich habe es mir nur kurz aufgeschrieben, bevor du gleich was dazu sagen darfst. Eingewechselt wurden am Ende Thomas Müller, Leroy Sané, Leon Goretzka, Mathis Tell und Eric Dier. Auf der Bank saßen zudem noch Serge Gnabry und Rafael Guerreiro, neben halt Astu. Würdest du sagen, da wäre es wirklich gesetzt gewesen, so einem jungen Spieler mal die Chance zu geben?
Also ich verstehe diese Sehnsucht der Bayern-Fans, dass man jungen Spielern konsequent Spielzeiten geben sollte und das Vertrauen schenken sollte. Die Sache ist nur die, du hast bei Bayern einen von Topstars gespickten Kader. Und natürlich könnten auch andere Leute argumentieren, warum sind denn der Gnabry und der Guerreiro nicht eingewechselt worden? Weil die sind ja auch verdiente Spieler und die müssen doch auch im Flow bleiben und die haben sich doch nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen und so weiter. Eine Fußballmannschaft ist ein schwieriges Gebilde. Aber ich bin immer skeptisch, wenn sich junge Spieler so zwischen den Welten befinden. Und das gilt nicht nur für den Profifußball, sondern das erlebst du ja auch auf dem Dorffußballplatz, wenn dann richtig gute Spieler aus der A-Jugend, beziehungsweise jetzt da U19 oder bei der zweiten Mannschaft, abgezogen werden, weil sie bei der ersten Mannschaft im Kader sein sollen, aber dann kommen sie in der ersten Mannschaft nicht zum Einsatz. Und dann schweben sie zwischen den Welten, dann fehlen sie der zweiten Mannschaft, weil sie nicht im Kader sind, dann kommen sie aber in der ersten Mannschaft auch nicht zum Zug, weil sie nicht eingewechselt werden. Also das sind immer so Situationen, die sind für so ein junges Talent richtig unbefriedigend. Weil klar, bei der ersten Mannschaft dabei zu sein, ist immer gut, selbst das Warmmachen hat eine hohe Intensität. Aber letzten Endes willst du ja spielen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Adam Asnu sich denkt, meine Güte, ich hätte lieber gegen Fürth 2 gespielt und 2 Tore gemacht, statt mich in Bochum 90 Minuten auf die Bank zu setzen. Kann ich nicht beweisen, vielleicht denkt er so.
Natürlich. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube an sich ist es auch als junger Spieler immer ein großes Privileg, überhaupt schon im Kreis der ersten Mannschaft mit dabei zu sein, aber ich verstehe natürlich, was du meinst, die Weiterentwicklung, die spielerische Weiterentwicklung, also die, dass du auch im Rhythmus bist, all das ist natürlich dort dann nicht gegeben, vollkommen klar. Es ist ja aber eher die
Weiterentwicklung,
Frage...
Weiterentwicklung kommt ja größtenteils zustande durch Wettkampfeinsätze.
Genau.
Also klar, bei Bayern München ist ein Training sehr, sehr intensiv und sehr viel wert. Und gerade unter Vincent Kompany hört man nur Gutes, wie da die Stimmung beim Training ist, dass da jeder mitgenommen wird. Aber die wirkliche Entwicklung machst du ja vor allem durch Wettkampfpraxis, durch Spiele auf höchstem Niveau. Und kriegt er derzeit noch nicht. Und da muss ich schon vielen Fans recht geben, wenn sie sagen, ja, Bochum wäre doch jetzt mal so eine Gelegenheit gewesen, den mal 30 Minuten reinzuwerfen. Aber vielleicht kommt die Zeit noch. Aber
ich verstehe es auch. Ja.
Ich hoffe im Sinne des FC Bayern und im Sinne von Adam Asnu, dass er da ein Auge drauf hat und den auch wirklich zum Einsatz bringen wird.
Wie gesagt, also ich kann mich nur noch mal daran erinnern, deswegen habe ich es vorhin auch bewusst nochmal thematisiert, wie wir beide ihn in der Sommervorbereitung ein paar Mal zusammen bestaunen durften und er wirklich schon echt, echt gutes Niveau hatte für einen damals 18-Jährigen. Also wo man wirklich sagte, Chapeau, der hat sich da, ist nicht abgefallen. Auch jetzt nicht nur in Tests gegen Rotar Egan, sondern auch wirklich dann, wo es gegen Tirol noch ging, wollte ich schon sagen. Ja, also,
was ich so ein bisschen ausplaudern kann, aus dem Kreis der zweiten Mannschaft, der U19 und so weiter, da hört man schon, der Adam Asnu ist einer der Besten. Der ist einfach eine Ecke stärker als die anderen, aber er selbst weiß das auch. Und da kam bei mir so ein bisschen die Botschaft an, ja, er muss jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr arbeiten. Nicht nur sich aufs Talent verlassen, sondern jetzt muss so dieses Erwachsenwerden kommen. Jetzt muss er, also nur Talent allein reicht nicht. Also das war so das Feedback, das ich so bekommen habe bei den Gesprächen. Der Asnu ist sehr, sehr gut, aber jetzt muss ein bisschen gearbeitet werden. Jetzt muss er den Schritt machen, dass er auch wirklich eine feste Größe dann irgendwann mal in der ersten Mannschaft werden kann.
Wir werden Auge weiterhin drauf haben, wie die Zukunft von Adam Asnu unter anderem aussieht. Gibt es ja mehrere junge Spieler, Ibrahimovic unter anderem ja noch, der ja rund um den Kader, die so ein bisschen mit am Mitlaufen. Wie gesagt, wir haben da weiterhin für euch ein Auge drauf. Das soll es für heute gewesen sein. Haben wir wieder viel besprochen, Kumbi. Glaube ich, alles gut abgedeckt. Bist du am Wochenende im Stadion gegen Union?
Ja, bin ich.
Dann darfst du natürlich wie immer zum Abschluss nochmal deinen Tipp mir hier verraten.
Das fragst du mich nach so einer langen Zugfahrt mit Verspätung und so weiter.
Ja, hast du ja warm geredet jetzt hier.
Die Bayern gewinnen und zwar 2-0.
2-0, gut. Ich gehe mal mit einem Heimsieg mit, glaube aber, es wird ein 3-1 werden. Wir werden es nächste Woche wieder überprüfen.
Bayern kassieren ein Tor.
Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt am Wochenende kassieren sie eins. Sag ihm das gerne. Muss ja nicht mit ihm zu tun gehabt haben. Ne? Gibt ja auch viele Unhaltbare. So, auf dieser Welt sind wir wieder bei dem Thema. Wollen wir jetzt aber gar nicht weiter reinsteigern. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann wieder ganz, ganz frische O-Töne nach dem Heimspiel gegen Benfica Lissabon. Wie gesagt, wir beide werden vor Ort sein, das alles für euch einsammeln und dann hier direkt im Podcast verfeuern. Alles außer Nacht. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir freuen uns auch drauf. Und ansonsten, Kumbi, wie gesagt, vielen Dank für deine Expertise, wie immer.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.